Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion und heute mit David Dörken. Er macht gerade sein juristisches Referendariat, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. David Dörken gehört zu den Gründern von ZenLab in Leipzig, einem neuen und jungen Zentrum für Zen-Meditation. Und mit ihm möchte ich jetzt über seine Erfahrungen sprechen und danach fragen, wie heute religiöses Suchen eigentlich möglich ist, buddhistisch oder christlich oder und. Jetzt bin ich bei Ihnen zu Besuch im ZenLab, Leipzig, Eisenbahnstraßenviertel, ein Viertel, wo die Gentrifizierung noch nicht so völlig zugeschlagen hat, da ist noch Luft nach oben. Seit wann sind Sie hier?
Wir sind seit November letzten Jahres jetzt hier, genau, also noch relativ frisch. Haben das Projekt im November gegründet und sind jetzt hier auch noch neu und frisch in der Gegend.
Und haben sich ein altes Ladenlokal, eine Ladenfläche gemietet?
Ja, genau. Wir haben uns, die Suche verlief eigentlich relativ schnell. Wir haben direkt was entdeckt, was uns irgendwie gut gefallen hat und haben dann eine Ladenzeile gesehen mit großen Schaufensterflächen, die irgendwie so ganz untypisch Zen erschienen und aber genau das Richtige für unsere Vorstellungen war.
Da passt vielleicht schon meine erste kirchliche Assoziation. Das schießt mir jetzt immer rein, muss ich mich schon mal entschuldigen. Mhm. Es gab in den 70er Jahren progressive Pastoren, die haben das Konzept der Ladenkirche erfunden, beziehungsweise haben sie aus Amerika mitgeschleppt. Mhm. Da gab es die Storefront Churches der afroamerikanischen Christen, die eben erst so wie sie im Wohnzimmer gebetet haben und dann sich leerstehende Ladenflächen genommen haben und da ihre Kirchen gebaut haben. Und dann haben das progressive linke Pastoren in den 70er Jahren auch versucht. Mhm. Gibt es in Berlin noch so ein paar. Mhm. Ein bisschen ist es auch so.
Ein bisschen ist auch so, ja genau. Also ich kann dazu tatsächlich sagen, das war zumindest die Idee, die mir stark in den Sinn kam oder vielleicht auch manchen von uns, dass das Projekt wirklich, wirklich offen sein soll und transparent. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass Zen zum Teil so ein bisschen so eine Nischen-Meditationsform ist, die irgendwo stattfindet und man bekommt nichts davon mit. Und gerade diese Sichtbarkeit und diese Begehbarkeit, das war uns besonders wichtig. Und das, glaube ich, findet man hier in dieser Schaufensterfläche und diesem Ladengeschäft.
Ja, und ich habe vorher ein bisschen gewartet und mir so rumgeguckt. Die Nachbarn, wer geht vorbei, wer kommt hier? Es ist eben dann auch eine nachbarschaftliche Situation, ganz neuer Art.
Ja, auf jeden Fall. Also die Eisenbahnstraße, für diejenigen, die Gegend nicht kennen, ist eine ganz bunte Gegend, bunt durchmischt mit Studierenden, mit also allem Möglichen, aber eben auch viel Armut und also ganz unterschiedliche Begegnungen finden hier statt.
Eine andere Assoziation, ich habe so ein Buch geschrieben gerade über seltsame religiöse Orte und da habe ich auch einen seltsamen religiösen Ort, aber sehr schön beschrieben, der mit Zen zu tun hat. Das ist das Eco-Haus für japanische Kultur in Düsseldorf, Niederkassel, also ein ganz normaler Wohnort. Dann geht man einmal um die Ecke und dann steht man vor einem wirklich fantastischen japanischen Tempel mit japanischer Gartenanlage. Mhm. Also wirklich traumhaft schön, müssen Sie mal hin. Aber es ist eben ganz was anderes. Sie haben sich keine Kirche gebaut, keinen Tempel, das Geld haben Sie auch gar nicht, sondern einen Laden.
Ja, uns ist nach wie vor besonders wichtig, dass wir die Zen-Praxis hier nicht zu religiös im klassischen Sinne präsentieren. Also das wäre jetzt gar nicht unser Anliegen gewesen, sozusagen hier jetzt was ganz Traditionelles aufzubauen.
Aber, und dann gehen wir gleich mal in den nächsten Schritt, aber sozusagen mein Eindruck für alle, die jetzt zuhören, es ist sehr ästhetisch gelungen, es ist eine einfache Fläche, aber sie haben schönes Holz verlegt, sie haben eine schlichte Möblierung, sie haben einen schönen Meditationsraum sich geschaffen. Da das ist schon auch wichtig, dass es schön ist.
Mhm. Also klar, also auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben schon versucht, die Ästhetik der Zen-Praxis oder der Zen-Tradition ein Stück weit aufzugreifen, den Raum schlicht zu gestalten, schlicht zu halten, um auch also den Raum irgendwie wandelbar zu machen und gleichzeitig aber so, dass eben keine übermäßigen religiösen Symbole hier zu finden sind.
Um so etwas zu unternehmen, so ein Zen-Laboratorium mit Freundinnen und Freunden zu gründen, muss man ja doch einen gewissen Weg hinter sich gebracht haben. Wie sah denn Ihr Weg aus? Mhm. In aller Kürze, bis hierher.
gar nicht so einfach, ja. Also mein Weg der Zen-Praxis war
genau.
Jetzt sozusagen. Ja, der sah in aller Kürze so aus, dass ich über meine Eltern habe ich Bekanntschaft gemacht mit dem Zen-Lehrer Richard Baker, dem amerikanischen Zen-Lehrer. Meine Eltern sind einfach lange mit ihm befreundet, also schon vor meiner Geburt. Und als Kind habe ich den kennengelernt und fand ihn irgendwie immer ganz, ganz beeindruckend. Und dann letztlich hat er mich dann zu meiner Abiturszeit, also das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, hat er mich mal eingeladen, in den Johanneshof zu kommen, also in das Kloster im Schwarzwald und da mal Zen zu praktizieren. Also wir hatten dann im Grunde genommen, hatten irgendwie einen ganz schönen Kontakt. Ich habe dann häufiger auch mal die Frage gestellt, was er denn da genau macht, was denn Zen-Buddhismus wäre. Mich hat das irgendwie schon interessiert zumindest. Es war irgendwie eine andere Person oder auch eine Person, die keinen gewöhnlichen Lebensweg folgt, mit einer gewissen Ausstrahlung. Es hat mich einfach interessiert, was der so macht. Und dann zur Zeit meines Abiturs hatte ich, glaube ich, die ganz typischen Fragen, was möchte ich machen und wo soll es hingehen? Und hatte auch eine kleine Krise damals, weil irgendwie erste Beziehungen in die Brüche gingen. Und also da kamen dann diese ganzen Sinnfragen irgendwie auf oder die, was will ich überhaupt machen? Und in der Zeit bin ich dann in den Johanneshof gegangen, habe diese Praxis kennengelernt und ich kann noch nicht mal sagen, dass ich besonders überzeugt war vom ersten Moment an. Also es war jetzt gar nicht so eine Begegnung, bei der ich unmittelbar dachte, das muss ich jetzt machen. Aber irgendwas blieb hängen und ich glaube auch so eine gewisse Faszination und auch das Gefühl, dass doch einige Menschen da echt eine tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Ruhe irgendwie entdecken. Und das hat mich schon stark angezogen.
Und das blieb. Ist vielleicht ja auch ein ganz gutes Alter eigentlich. Also jetzt nicht Konfirmandenalter sozusagen mit 14, 15, sondern doch schon so als, naja, genau an der Schwelle im Grunde zwischen Jugend und Erwachsensein.
Ja, ja.
Und dann, wenn man schon richtig für sich eigene Fragen formuliert. Und dann finde ich auch nochmal interessant, dass Sie sagen, ich habe jetzt nicht gleich die Bekehrung erlebt und das Licht gesehen, sondern dass es ja auch erst so ein Weg ist, der eben länger braucht, mit Wiederholung, Übung und Praxis.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall, das hat mich auf jeden Fall angezogen. Es hat dann aber noch 1-2 Jahre gedauert, bis ich dann auch wirklich mein Gefühl, also ich habe dann 2 Wochen in den USA in dem Zen-Zentrum verbracht und war dann immer wieder da. Und dann hatte ich auch irgendwann plötzlich auch mal wirklich so ein Gefühl von, also den Unterschied, den sowas machen kann. Mhm. Also die Tiefe, die sowas in einem entdecken lassen kann und die... Ich habe also ganz konkret eigentlich eine unheimliche Ruhe erlebt. Nachdem ich da 2 Wochen in den USA war, kam dann da aus den Rocky Mountains zurück und nach New York in die Stadt und war vorher wirklich, ich war lange reisen, war vorher völlig aufgewirbelt und dann stand ich da in New York nach diesem Zen-Zentrum-Aufenthalt und da kann ich dann wirklich sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt, boah, also das macht schon was. Also 2 Wochen, diese stille Praxis. Ich fühle mich mir sehr nah und bin sehr klar und ruhig. Also es war einfach ein eindrücklicher ein erster, vielleicht wirklich dann sehr eindrücklicher Moment und dann schon auch ein Moment, in dem ich dann gemerkt habe, irgendwas liegt da drin für mich. Ja.
Aber es ist schon doch eben ein Weg, in dem man doch große Schritte tun muss oder auch was, eine Anstrengung ist vielleicht ein falsches Wort, aber doch viel Zeit für geben, viel sich auch selber hineingeben, um überhaupt das erste Mal etwas zu empfinden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, ja, wenn man es so sieht, auf jeden Fall.
Es sollte jetzt nicht so leistungsmäßig klingen.
Nein, ganz klar, nee, auf jeden Fall. Also es ist auch in meinem Alltag, es nimmt auf jeden Fall eine gewisse Zeit in Anspruch. Aber ich würde es vielleicht umkehren. Also für mich irgendwie. Für mich ist vom Gefühl so, und ich glaube, das ist was mich einfach lange begleitet hat, glaube ich, so ein bisschen diese grundsätzliche Frage, was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Mhm. Also was ist mir wirklich von Bedeutung? Und da merke ich dann einfach, wenn ich sowas mache, wenn ich mich dem widme durch so eine Praxis, dann komme ich dem sehr nahe. Mhm. Und das hat einen unheimlichen Wert. Und der ist gar nicht in Zeit zu bemessen für mich. Also so dieses Gefühl oder vielleicht die Fragen, die man ans Leben hat, was ist das Leben, was machen wir hier, wie sollten wir gemeinsam leben, wie sollten wir alleine leben, wie gehe ich mit großen Lebensfragen um. Für mich war es wichtig, dem eigentlich einen täglichen Platz einzuräumen und da eine gewisse Tiefe erleben zu können, die mich dann auch in meinem sonstigen Alltag bereichert. Und das sehe ich mittlerweile als wichtig an, also für mich als sehr wichtig.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja. Noch eine Frage, weil es sind ja zwei Dinge, die Sie benennen. Einerseits sozusagen für sich selbst Klarheit gewinnen, eine Tiefe erfahren, in der Ruhe zu sich selbst kommen, in einem tieferen Sinne. Besinnung nennt man das eigentlich. Mhm. Und zum anderen eine Lehrergestalt. Das ist ja, also das Erste kennt man im Christentum natürlich auch, zur Besinnung kommen im wahren Sinne, auch durch tägliche Andachtspflege in anderer Weise. Das mit dem Lehrer ist sozusagen in so einer evangelischen Tradition, aus der ich komme, die jetzt auch nochmal entautorisiert ist, eher fremd. Was bedeutet für Sie so eine Figur wie der Richard Baker?
Ja, ist eine gute Frage. Also im Zen, in der Zen-Tradition spielt ein Lehrer, Lehrerin schon eine bestimmte Rolle. Ja, also kann man sicher aus vielen, vielen Perspektiven beantworten, die Frage. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Person, bei der ich merke, es ist ein bisschen wie so ein Referenzpunkt. Mhm. Also an dem ich mich auch selbst erkenne. Also ich sehe dann zum Beispiel Fähigkeiten vom Lehrer oder Eigenschaften oder Verhaltensweisen, an denen ich dann das Gefühl habe, ja, genau so oder nein, so nicht. Die aber auch ein bisschen mein eigenes Verhalten widerspiegeln. Und dann ist es für mich auch als Referenzpunkt oder Referenz, ja doch, ich lasse es mal bei Referenzpunkt, auch eine Person, die mich auch dazu bringen kann, die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung über diese Grenzen manchmal hinauszugehen. Also in zum Beispiel so einer intensiven Meditationswoche, in der man 5 oder 7 Tage traditionell in der Zen-Praxis im Schweigen verbringt und sehr, sehr viel meditiert, da kommen immer wieder Punkte, an denen würde ich mich eher zurückziehen oder an denen würde ich vielleicht eher sagen, da gehe ich jetzt raus, da gehe ich aus der Öffnung heraus, da verschließe ich mich und da verschließe ich mich auch von einer bestimmten Erfahrung. Und in manchen Situationen ist es wahrscheinlich auch als Selbstschutz notwendig. Aber es gibt dann auch Situationen, in denen kann eben ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin diese Öffnung dann wirklich herbeiführen. Und das, also in meiner Erfahrung war es so, als ich das gemerkt habe, dass dann wirklich, also man merkt dann wirklich so ein Shift, also so ein Wechsel. Das kann ein Wechsel von der Weltsicht sein und plötzlich dreht sich wirklich was. Und das ist, und da ist natürlich eine erfahrene Person, die diese Bereiche schon kennt und diese mit diesen Wechseln noch arbeiten kann, ist dann natürlich wirklich wertvoll dann in solchen Bereichen.
Und die ja eine hohe Verantwortung hat. Man ist ja in besonderer Weise auch verletzlich, also geöffnet, auch wehrlos oder auf ungesichertem Terrain, seelisch auch, ja, auch sehr verletzlich. Und da sagen Sie, das finde ich interessant, Referenzpunkte, Sie sagen nicht Autorität. Könnte man ja auch sagen.
Ja, also also wie Sie selbst sagen, ich glaube, das ist dann wie in vielen Erfahrungsbereichen, ich glaube im therapeutischen, ganz sicher im therapeutischen, wird man das genauso haben, dass man da den Therapeut oder die Therapeutin da auch einfach in einer besonderen Rolle ist. Ich würde jetzt im besten Fall sagen, dass der Lehrer, Lehrerin nicht die Person Autorität im Sinne von Vorgabe, so ist es oder so hat es zu sein, sondern eher so Orientierung, so könnte es sein. Also mehr wie so ein Vorbild, das aber das im besten Fall jetzt nicht von oben vorgibt, wie es zu sein hat.
Und zugleich, weil Autorität hat natürlich, es hat oder Referenzpunkt, jetzt mal in Anführungszeichen auch die Autorität, hat natürlich immer auch eine machtvolle Position, ist erfahren, hat auch Macht. Das bringt immer noch mal das Thema Missbrauch von Macht sozusagen zutage. Über Richard Becker hat es ja auch eine ganze Reihe von kontroversen Auseinandersetzungen gegeben. Wo würden Sie sagen, Referenzpunkt, ja, Autorität in gewisser Weise auch, aber wo behalten Sie sich vor, sozusagen frei, sich selber zu entscheiden und zu sagen, also wenn es kippen sollte, dann gehe ich raus. Das ist ja immer die Frage von Nähe und Distanz, auch im Verhältnis von Lehrer und Schüler, Therapeut, Therapeutin, Patient, Seelsorger, Seelsorgegesprächspartnerin.
Also ich würde, also auch die Betonung in der Zen-Praxis liegt ganz klar drin, auch ganz, also ganz traditionell, die oberste Instanz ist die eigene Erfahrung und das eigene Erleben. Und wenn ich jetzt, wenn meine Erfahrung wirklich abweicht von der Meinung eines Lehrers, einer Lehrerin, ich mir da aber schon im Klaren bin, dass das meine Erfahrung ist, dann würde ich da nicht in jeder Hinsicht oder in jedem Fall dem Lehrer dann folgen. Also ich denke, ja, es ist ein ganz sensibler Bereich. Also es gab da ja wirklich in der Geschichte, ich glaube, in jeder Form von Praxis und auch therapeutischen Herangehensweisen gibt es da natürlich schwierige Fälle. Ich finde es unheimlich schwierig, da eine ganz klare Grenze zu ziehen. Also es ist, ich glaube, es ist wichtig, sich einen klaren Blick zu bewahren. Was ich merke, was für mich sehr hilfreich ist, ist den Austausch mit zum Beispiel den Leuten aus dem Zen-Lab, also mit Freunden letztlich, bei denen man dann auch vielleicht gemeinsam relativ klar auf ein paar Dinge blicken kann und sagen kann, ja, das wäre jetzt nicht unsere Sache, aber ja, die Praxis ist trotzdem ein vernünftiger Weg oder ein guter Weg.
Ja, ja. Und dann sind Sie ja eben junge Europäer, moderne Europäer und haben ein Freiheitsbewusstsein.
Ja.
Ich verstehe zu wenig von japanischer Kultur, um zu sagen, sozusagen die klassische Zen-Kultur ist eben autoritätsgestützt oder so. Das lassen wir mal weiter weg. Aber das bringt mich auf das nächste Thema oder die nächste Frage, die ich habe. Sie, indem Sie Zen-Meditation ja nicht einfach sozusagen so ein bisschen als Lifestyle-Geschichte machen, sondern richtig da hineingehen. Stellen Sie sich ja in eine Tradition, die aus einer anderen Kultur kommt, beziehungsweise Sie setzen Sie hinüber, übersetzen Sie oder setzen Sie hinüber zu uns und verwandeln Sie dann dabei auch.
Ja.
Wie gehen Sie damit eigentlich um? Sie haben nicht Japanologie studiert, sondern Jura. Was nehmen Sie an, was verwandeln Sie, wie wichtig ist sozusagen dieser Kulturtransfer?
Ja, also das ist natürlich eine unheimlich schwierige Aufgabe und ich glaube, wir sind da letztlich, also das ist eine Aufgabe, da braucht es, glaube ich, eine ganze, mehrere Generationen wahrscheinlich für. Wir haben uns da jetzt im ZenLab bewusst für einen Weg entschieden. Und den kann man kritisieren. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, so wenig wie möglich reinzunehmen.
Was heißt wenig?
Also wenig, beispielsweise traditionelle Formen, okay, so wenig wie möglich einzuführen. Also beispielsweise
bestimmte Riten.
Genau, also es gibt ja wirklich die Zen-Praxis, die klösterliche Zen-Praxis kann sehr formal sein. Also es gibt dann bestimmte, also ganz klare Abläufe, wie man sich in der Meditationshalle bewegt und Rezitationen und also alle möglichen Formen der Abläufe und die auch unheimlich hilfreich sind für so eine Praxis. Dennoch haben wir uns dafür entschieden, dass wir das erstmal relativ formarm machen möchten, relativ viel rauslassen wollen und dann jetzt so Stück für Stück uns eher die Formen ansehen und dann gucken, okay, wollen wir die jetzt vielleicht so ein bisschen integrieren? Der Gedanke bei uns war, also wichtig zu nennen ist, glaube ich, uns liegt auch wirklich die traditionelle Zen-Praxis am Herzen. Der Gedanke war, das für uns wirklich kennenlernen zu können und auch irgendwie niedrigschwellig anzubieten. Ich glaube, wir haben ganz oft so diesen Konflikt, erleben wir wie junge Menschen, und ich erlebe den selbst, dass wir irgendwie sagen, ja, Meditation ist so wirklich eine gute Sache und Buddhismus beispielsweise hat auch tolle Kerngedanken. Aber wenn ich dann in so ein Kloster gehe, dann werde ich so überschüttet mit Fremdheiten, dass ich da eigentlich nach einem Tag schon gar nicht mehr sein möchte. Und so dieses Gefühl, also dass sich irgendwie Deutsche dann in eine andere Kultur und Tradition quetschen, das wollten wir erstmal nicht so gerne. Aber ich will auch gleich im gleichen Satz sagen, ich kann auch gut nachvollziehen, wenn andere Leute das machen. Also ich möchte es nicht kritisieren.
Aber das ist interessant, kommt gleich mal in der nächste Assoziation, weil auch wir als Christen uns auf unsere eigenen Traditionen auch hinübersetzen müssen. Wenn ich also als evangelischer Pastor mich auf Martin Luther beziehe, der nun auch 500 Jahre, vor 500 Jahren gelebt hat, muss ich das zu mir hinübersetzen.
Ja.
Und auch die gottesdienstlichen Formen, die wir in unserer Tradition haben, da machen wir ja im Grunde, und das hat nichts mit Jungsein, das mache ich auch noch mit Mitte 50, muss ich auch immer wieder diesen Weg gehen. Einerseits lasse ich Dinge weg, vereinfache ich, und konzentriere ich mich auf Wesentliches, um auch für mich selbst und anderen den Zugang zu eröffnen. Und andererseits fehlt auch was an Ausdruck, an Schönheit, an traditionellem Horizont. Das muss man sich aber dann wieder Stück für Stück wieder aneignen. Und das ist eigentlich so eine Pendelbewegung, bis man für sich selbst und dann natürlich mit der Gemeinschaft, mit der man das zusammen macht, irgendwie Weg gefunden hat, dass man die Tradition jetzt nicht einfach rausschmeißt, das ist auch zu einfach, aber auch nicht Cultural Appropriation vollzieht, ich ja auch in meinem eigenen Kulturkreis sozusagen, sondern mir etwas aneigne. Und da ist man nicht fertig so schnell.
Ja, ich glaube, da haben Sie, also das ist genau der Punkt. Und ich glaube, wir haben uns da einfach dafür entschieden, ich habe zum Beispiel häufig gemerkt, dass die Formen einfach genommen werden, aber die Ausführung leblos ist. Also dass die Lebendigkeit da drin total fehlt. Das, was einfach so praktiziert wird, weil es eben 2500 Jahre gemacht wird, oder in dem Fall nicht ganz so lang, aber weil es wird einfach so gemacht, die Formen werden kopiert oder genauso genommen, aber die ist es wirklich nicht kraftvoll. Und unser Ansatz oder was wir hier schon erleben, ist, dass in erster Linie die Fragen kraftvoll sind oder wir diese Lebendigkeit erstmal in den Mittelpunkt gestellt haben und dann aus der Lebendigkeit auch die Formen irgendwie wieder entspringen können. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess.
Das finde ich, wenn ich jetzt auf meine Praxis schaue, das finde ich immer das Schöne, dass wenn ich dann überlege, wie vollzieht sich eigentlich etwas, sich manchmal, nicht immer, aber manchmal von ganz alleine bestimmte traditionelle Formen einfach einstellen, weil sie logisch sind, mhm, oder weil auch andere Generationen diesen Weg gegangen sind, sind sie auf diese Form gekommen. Das, mhm, ist jetzt nicht originell, aber das spricht. Und dann kann man es wieder aufnehmen. Das eine ist also auch die Gefahr von Ritualismus. Mhm. Das muss man nicht machen. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Gefahr. Vielleicht gucken wir da nicht zu lange drauf, aber doch ein bisschen. Das neben dem oder auf der anderen Seite der Skala, links der Ritualismus, rechts oder umgekehrt, ist sozusagen so eine populäre Funktionalisierung von östlichen Weisheiten, mhm, in Yoga, Achtsamkeits- und sonst wie Kultur. Mhm. Davon ist vieles ja sinnvoll und wird auch von vielen sehr gerne genutzt. Mhm. Manchmal erscheint es mir aber doch irgendwie oberflächlich und auch nicht angemessen dem Gegenstand gegenüber. Ja. Obwohl es jetzt nun nicht meine Aufgabe ist, den Zen-Buddhismus zu verteidigen gegenüber, ja, denen, die das sozusagen kommerzialisieren. Aber schauen Sie da manchmal drauf oder konzentrieren Sie sich lieber auf sich selbst?
Also klar, da schaut man manchmal schon drauf. Ich glaube auch, ich denke auch für manche Leute kann auch unser Projekt beim ersten Blick könnte so wirken. Es ist auch ein bisschen bewusst gewählt. Also wir haben das absichtlich so gemacht, dass wir beispielsweise uns auf Social Media präsentieren und das auch ein bisschen niedrigschwellig anbieten wollen. Aber ja, uns zumindest ist ein Anliegen, diese Tiefe der Praxis auch wirklich zu bewahren und da auch Formen zu nehmen. Wir hatten jetzt am vergangenen Samstag zum Beispiel einen Zen-Tag, der sehr intensiv und lang war, und dann Formen wirklich zu wählen, die dann auch so eine Intensität mit sich bringen, dass das eigentlich, also diese Oberflächlichkeit oder dieses Meditation als Lifestyle da nicht mehr stattfinden kann eigentlich. Also ich glaube, ich will es jetzt auch nicht völlig falsch ausdrücken. Und ich glaube, wer mit einer Meditations-App zum Beispiel, ich habe auch hier also lange eine Meditations-App, aber ich benutze die mehr so mittags, wenn ich irgendwie so auf dem Sofa liege, und dann höre ich mir das manchmal so ein bisschen an. Ich will das gar nicht schlecht heißen. Das kann ein hervorragender Einstieg sein oder auch sehr, sehr gut, um Stress zu reduzieren und so weiter. Aber ich glaube, ja, wir wollten es auf der einen Seite so ein bisschen niedrigschwellig oder anziehend machen, aber dann eben dann doch ganz klar hier formulieren und auch so leben, dass wir dann doch relativ ernsthaft hier praktizieren können.
Also das Lustige ist, Sie sagen ZenLab, nennen Sie sich. Ich mache ja meinen Podcast mit Schweizer Kollegen und Kolleginnen, die nennen sich RefLab, also reformierte Christen, mhm, auch als Laboratorium. Mhm. Und die versuchen natürlich im Grunde auf ihre Art auch das, oder wir, oder dasselbe. Also einerseits zugänglich machen, in die digitalen Welten hinein zu posaunen, mhm, und auch sich sozusagen diesen Medien sozusagen auch die ernst zu nehmen, mhm, zum Beispiel so einen Podcast zu machen, und zugleich aber doch eine Ernsthaftigkeit dabei auch, mhm, zu kultivieren, anderer, mhm, Art. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht mal auf einen der zentralen Punkten. Sie hatten das vorhin so angedeutet, ist ja immer eine große Frage, ist Zen für Sie Religion? Jetzt will ich keine Begriffsdebatten, mhm, mit Ihnen führen, Religionsbegriff oder so, sondern Sie haben ein Roshi-Zitat mitgebracht. Also das können Sie vielleicht mal vorlesen und zeigen, was ist das sozusagen der Glutkern? Dann lassen wir mal den Religionsbegriff, mhm, weg. Mhm. Also das, was Sie unbedingt angeht dabei.
Ja, also ich habe das Zitat, hatten Sie im Grunde genommen gesagt, bringen Sie das ruhig mal. Also das war jetzt gar nicht so bewusst.
Nee, wir hatten ein Vorgespräch geführt, genau, wie sich das gehört. Genau. Und da waren wir drauf gekommen und da dachte ich, das finde ich interessant.
Genau, das finden Sie, genau. Vielleicht lese ich es mal vor und dann sage ich gerne was auch zur Frage von Religion oder außerhalb des Begriffes. Also hier geht es um den Begriff des großen Geistes. Und dann heißt es in dem Zitat, im großen Geist zu leben ist eine Sache von Vertrauen. Ein Vertrauen, das aber anders ist als der gewöhnliche Glaube an eine Idee. Es ist der Glaube, dass etwas uns und all unsere Aktivitäten unterstützt. Auch den denkenden Geist und unsere Emotionen. All diese Dinge werden von etwas Großem unterstützt, das keine Form oder Farbe hat. Es ist nicht möglich zu wissen, was dieses Etwas ist, aber etwas existiert dort. Etwas, das weder materiell noch spirituell ist. Etwas in dieser Art existiert immer und wir leben in diesem Bereich. Das ist das Gefühl von reinem Sein. Ja, und das ist jetzt einfach, ein Zitat, das ich deshalb ganz schön fand, weil ich glaube, dass diese Art von Vertrauen, von der Shunryu Suzuki hier spricht, schon was ist, was in der Zen-Praxis wesentlich ist, was anders ist als Glaube und was trotzdem häufig uns gesellschaftlich, was wir nicht mehr so haben oder was wir nicht so haben. Und das finde ich einfach schon ganz interessant. Es ist ja schon so, man kann ja auch physikalisch sagen, dass bestimmte Dinge, also Physiker tun sich unheimlich schwer damit, bestimmte Dinge zu entschlüsseln und rauszufinden und letztlich die Vorgänge unserer Welt im kleinsten Detail zu verstehen. Also es gibt irgendwie Dinge, die wir einfach nicht verstehen können. Und auf die Abläufe der Welt zu vertrauen und darin so ein Vertrauen zu lernen, das ist schon ein Teil der Zen-Praxis. Und das hat nichts, das ist kein Vertrauen an irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder irgendwas, was nicht da ist, sondern einfach im Grunde genommen so in die Abläufe der Welt, würde ich sagen. Und ja, also für mich diese Frage mit Religion ist immer schwer zu beantworten. Ich persönlich würde mich überhaupt nicht als religiöser Mensch bezeichnen, weil ich mich da auch immer total schwer tue mit diesem Gefühl von Glaube an etwas, weil es sich für mich oft so anfühlt, also ich sage das jetzt mal so ganz provokant, ja, oder weiß nicht, ob es provokant ist, aber für mich klingt es oft so, als hätten Menschen sich was überlegt, um die Unsicherheit zu überwinden oder um die Ängste zu überwinden, die es einfach gibt aufgrund der Unbeständigkeit der Welt. Und was ich so toll finde an der Zen-Praxis ist, und das ist nicht nur, also man kann das auch durch andere Dinge vollständig erleben, wenn man sich da so ein Stück weit reinfallen lässt, dass man irgendwann mehr so ein Vertrauen in die Welt einfach entwickelt. Und das hat, wenn das letzten Endes was Religiöses hat, dann...
Genau, lassen wir das mal, ob das nun wie und so zu beschreiben ist. Das sind immer so Etiketten, aber ich finde dieses Zitat und auch das, was Sie dazu gesagt haben, sehr ansprechend. Das löst bei mir gleich eine Fülle von Assoziationen aus und eben keine Konkurrenzassoziation, sondern wenn ich Japanisch könnte, was ich natürlich nicht kann, würde ich natürlich gerne wissen, was heißt eigentlich im Original Vertrauen, was heißt Glaube? Mhm. Das sind natürlich im Deutschen ganz stark... Also für mich, meine Ohren, ganz stark christlich aufgeladene Begriffe. Und es gibt eben einen ganz wesentlichen Aspekt, der wird oft viel zu wenig beachtet im christlichen Glaubensverständnis, dass Glaube im Kern nicht einfach darin aufgeht, an etwas zu glauben, sondern Martin Luther, das lateinisch Fiducia, das ist sozusagen der reine Vertrauensglaube, der hat natürlich etwas, was außerhalb ist, in der mystischen Tradition, die dann auch uns Protestanten auch gar nicht mal so fern ist, wie man immer denkt, verbindet sich das auch sozusagen mit einer großen Vorsicht, das gleich zu bannen in das Bild eines personalen Gottes. Mhm. Jetzt nicht, um sozusagen den Gottesgedanken wegzuschieben oder die Sache billiger zu machen, sondern um auf den Kern zu kommen. Und der besteht eben dann in einem Grundempfinden von Gehaltensein, Getragensein, von Vertrauen können, das dann allerdings immer auch wieder angefochten ist, das dann immer wieder ins Schwanken kommt, das immer wieder kämpfen muss. Und sozusagen der Glücksmoment im Glauben, sozusagen der Erfüllungsmoment, sind dann diese oft ganz kurzen Augenblicke, wo man den Eindruck hat, es ist klar, ich bin da, alles ist da. Das ist dann schnell wieder weg, aber sozusagen dieser Moment, der dann vielleicht auch falsch beschrieben ist als Glaube, weil bei Glaube immer mitschwingt Glaube an, ist Vertrauen. Obwohl natürlich, andererseits muss man sagen, Vertrauen heißt natürlich immer Vertrauen auf. Also es ist ein inneres, ganz tief inneres Gefühl, Das ist sozusagen die Zen-Meditationspraxis, ein Weg dazu. Es gibt auch christliche Wege dazu, wobei ich das jetzt nicht identifizieren will, aber sozusagen so diese Richtung. Das hat ganz viel sozusagen mit dem inneren Menschen zu tun. Das ist es vielleicht, worum es geht. Denn, dass wir einen inneren Menschen in uns haben, dass wir das auch sind. Der sich aber in diesem religiösen Kernerlebnis, wo man sich erfüllt sieht, doch auf etwas anderes ausrichtet. Ob das jetzt, ob wir dasselbe meinen, weiß ich jetzt nicht genau, aber sozusagen, ich finde es nur so interessant, weil man oft so in falschen Konkurrenzen denkt. Das ist dann oft so langweilig und erwartbar, was dabei rauskommt.
Und wie wird
das? Ja, das ist immer erwartbar, was dabei rauskommt. Ja, man selber hat dann meistens recht gehabt. Ja. Das ist ja meine Frage, worum geht es heute eigentlich? Auch jetzt hier in so einer Stadt wie Leipzig, in so einem Stadtteil. Geht ja nicht darum, jetzt irgendwie einen buddhistischen Tempel zu bauen oder die evangelische Kirche da hinten wieder zum Blühen zu bringen, sondern mir würde schon reichen, sozusagen einen Sinn für Religion Menschen nahezubringen. Und das heißt eben den inneren Menschen.
Aber ich finde, wenn Sie es so... so in der Art und Weise sagen, also das wäre genau, es wäre ein Anliegen, würde ich sagen. Oder es ist einfach was vielen Menschen heutzutage fehlt, glaube ich, so ein Gefühl von, und das kann man durch alles Mögliche erleben, aber ich glaube, es braucht so etwas wie eine Praxis oder so etwas wie eine, vielleicht reicht auch eine Philosophie, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, eine praktische Praxis ist sehr hilfreich. Aber es kann auch eine Art Naturreligion oder Naturphilosophie sein oder so. Aber ich glaube,
Eine Praxis, ich glaube, es ist eben nicht nur ein einfaches Gedankending.
Genau.
Ich denke mal dran, sondern ich suche mir eine Form, die ich regelmäßig vollziehe.
Ja.
Ich sage Leuten immer, einmal in Gottesdienst gehen, das bringt ja gar nichts. Das ist wie einmal ins Fitnessstudio bringen. Da hat man Muskelkater oder man hat auch... das ist auch der innere Mensch braucht eine Entwicklung, die durch eine gewisse Regelmäßigkeit entsteht. Und natürlich auch so eine Gemeinschaft. Jetzt komme ich sozusagen auf meinen letzten Punkt. Sie bilden ja hier so eine... Ja, aber wie würden Sie das beschreiben? Ist das eine Gemeinde in ZenLab? Ist das eine Gemeinschaft? Ist das ein Freundeskreis? Wie würden Sie sich und Ihre Freundinnen und Freunde hier beschreiben?
Ich glaube, in erster Linie ist es ein freundschaftliches Verhältnis. Also in erster Linie, es hat sich rausgebildet als Freunde. Also wir hatten begonnen als Freunde in einer kleinen Gruppe. Und das hat sich dann irgendwie so weitergetragen und nach wie vor ist es sehr freundschaftlich, auch mit allen anderen, die kommen. Und ich glaube, das ist auch das, was das Projekt irgendwie ausmacht. Also wir haben so das Gefühl, wir können uns öffnen, wir können wir sein. Jeder kann da hinkommen, wie er gerade drauf ist. Man muss sich irgendwie nicht verstellen. Ich finde, Gemeinschaft hat oft so ein... Es ist also, als hätte man so ein klares Ziel oder als wäre das so ein, hätte es so einen festen Überbau oder so. Ich glaube, es ist eigentlich letztlich eine freundschaftliche Verbindung und eine Verbindung von Leuten, die ein ähnliches Interesse haben und auch ein Interesse an eigener gemeinsamer Entwicklung vielleicht.
Ja.
Oder auch diesen Fragen irgendwie nachzugehen und Raum zu geben zusammen.
Ich finde das insofern interessant, das löst auch wieder. Schon wieder eine, natürlich, wie soll es anders sein, eine kirchliche Assoziation aus. Wir reden natürlich jetzt schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten vom Niedergang der Institution Kirche, vom Verlust der Bindungskraft, der sozialen Bedeutung sozusagen der Institution Kirche, der beiden großen in Deutschland. Und zugleich sozusagen wird dann als Konkurrenz dann immer gesagt, aber jetzt gibt es diese ganzen kleinen Gruppen, ZenLab und viele andere. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich glaube, wir haben in Deutschland so eine besonders starre Vorstellung, wie Religion sein muss. Selbst wenn man es ablehnt, denkt man bei Religion immer an die Kirche, selbst wenn man dagegen ist. Es gibt mein Promotionsgegenstand, Ernst Troeltsch, war ein Religionsphilosoph vor 100 Jahren, der hat eigentlich für seine Zeit, aber eigentlich für alle Religionen immer beschrieben, es gibt im Grunde drei Formen von religiöser Vergemeinschaftung. Es ist die Kirche als große Anstalt, es gibt die Sekte als kleiner, enger sozusagen Freiwilligkeitsverband und es gibt die Mystik. Damit meinte er auch in der Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert, Gruppen, die sich zusammentaten, Lebensreform, da kam das ja schon auf mit Buddhismus oder Steine oder was weiß ich. Also, und auch eben nicht nur sozusagen außerhalb der Kirche, sondern innerhalb der Kirche auch. Viele Kirchengemeinden sind sozusagen in ihrem Gemeindeleben auch solche Arten Gemeinschaften. Die treffen sich zwar dann, wie hier in der Nachbarschaft, in dieser großen Kirche da hinten, verstehen sich aber oft, wenn man sich das anguckt, oder jeweils die Teilgruppen, die es da gibt, ganz ähnlich, weil es eben doch ganz wesentlich ist, dass man zu sich selber nur kommt, wenn man in irgendeiner Weise auch nicht nur eine persönliche Praxis hat, sondern auch irgendwie Leute um sich herum, mit denen man es gemeinsam macht.
Auf jeden Fall. Also in der Zen-Praxis ist, also in der Zen-Praxis hat das auch ja traditionell einen besonderen Stellenwert. Also es gibt traditionell so diese drei Pfeiler der Zen-Praxis, das ist der Praktizierende an sich, ja, könnte man dann auch noch ein bisschen was zu ausführen, die Gemeinschaft und die Lehre, die eben auch ihren Platz hat. Und ich merke das selbst einfach, es ist schon sehr, sehr hilfreich und sehr förderlich, einfach allein schon für so eine tägliche Meditationspraxis, der Austausch, wenn man an Punkte kommt, an denen man denkt, boah, jetzt, heute hätte ich nicht so Lust, oder so ein bisschen, ja, irgendwie, oder selbst einfach an Stellen ist, an denen es einem schwerfallen würde, das weiterzumachen. Und dann ist es unheimlich hilfreich, diese Unterstützung dann zu bekommen. Die kann ja auch völlig nonverbal, meistens ist die ganz nonverbal in meiner Erfahrung. Und dann ist es unheimlich tragend und ja, beschwingt einen irgendwie.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Alles Gute für ZenLab.
Danke.
Ja. Sie machen bald hier ein großes Nachbarschaftskochen. Vielleicht kommt ja auch jemand von der Kirchengemeinde nebenan vorbei oder es ergibt sich was.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute. Viele Grüße an Ihre Freundinnen und Freunde. Und vielen Dank natürlich auch allen, die zugehört haben. Wer Fragen, Anregungen oder wütende Kritik hat, darf sich gerne bei mir melden. Unter kultur@ekd.de freue ich mich. Und sonst sage ich bald auf Wiederhören in 2 Wochen. Tschüss. RefLab.